Herzlich willkommen beim BNI Podcast mit Michael Mayer. Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie, wer gibt, gewinnt, leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Wer gibt, gewinnt. Mein Name ist Michael Mayer, ich bin der Geschäftsführer von BNI für Deutschland und Österreich. Und mich freut es heute wieder, einen besonderen Gast hier zu haben. Hört sich das einmal an. Er hat sich mit 18 Jahren selbstständig gemacht, ist Vater von 4 Kindern, ist ein Leistungssportler gewesen. Er sportelt jetzt immer noch, aber ich glaube nicht mehr so auf Leistung, hat zweimal den dritten Platz bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im Zehnkampf erreicht und macht viele, viele Dinge. Und das Letzte, was er 2019 gemacht hat, was ich hier stehen habe, hat eine Werbeagentur dazugekauft, betreibt eine Firma mit ca. 14 Mitarbeitern und ist 38 Jahre alt. Unabhängig davon ist er bei uns im Netzwerk Mitglied seit einigen Jahren. Wir haben uns kennengelernt, wie es oft so ist im Netzwerk. Am Anfang denkt man sich, wer ist das? Ui, der schaut ein bisschen böse. Mit dem kann ich vielleicht nicht so gut. Dann macht man das erste Gespräch. Man kommt drauf, eigentlich ist man sich sehr sympathisch und denkt sich, der hat schon wahnsinnig viel erreicht in seinem Leben. Liebe Zuhörer, Unternehmer, wer immer auch zuhört, mit einem riesen Applaus möchte ich den Markus Dietrich heute bei mir im Podcast begrüßen. Markus, schön, dass du da bist. Der Markus hat mir gleich am Anfang was erklärt, sagt er, eben die Frage gestellt, Markus, würdest du deine Firma verkaufen? Und er hat mir eine Antwort gegeben, die habe ich selten so gehört. Aber ich stelle dir die Frage nochmal, weil das ist ein spannendes Thema. Man baut eine Firma auf und irgendwann einmal kommt vielleicht, wer sagt, er winkt mit großen Scheinen oder man will es nicht mehr machen. Und du hast eine Antwort gegeben, die hat mir, eigentlich hat mir das sehr gut gefallen. Markus, sag mal ganz kurz, warum würdest du deine Firma nicht verkaufen?
Ja, danke Michael für die Einladung. Und warum würde ich meine Firma nicht verkaufen? Weil ich mit dem, was ich mache, mit dem, wie ich lebe, 100% zufrieden bin. Und warum soll ich mein Unternehmen, das einen großen Teil zu meiner Zufriedenheit beiträgt, verkaufen? Ich bin zufrieden und daher brauche ich auch kein zusätzliches Geld.
Ich finde das voll cool. Und ich kann damit echt resonieren, weil wenn man was macht, was man gern macht und wenn es passt, Zufriedenheit erlangt man eigentlich oder Glück erlangt man jeden Tag, wenn man es zulässt, oder?
Absolut. Glück sowieso, aber ich finde, Zufriedenheit ist nicht das gleiche wie Glück, das ist schon ein bisschen was anderes. Und die Zufriedenheit, die muss ich aus dem Inneren ergeben. Und in dem Moment, wo ich den ganzen Tag über Sachen mache, die mich zufriedenstellen und nicht, dass mir jede einzelne Tätigkeit Spaß bereitet, das ist auch, möchte ich auch klar darlegen, das ist nicht immer so. Aber die Tätigkeiten stellen mich zufrieden, weil ich Kunden gut berate, weil ich mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern Spaß an der Sache habe, weil wir tolle Projekte umsetzen. Das ist das, was mir die Zufriedenheit gibt. Und das will ich mir nicht nehmen lassen.
Sehr schön. Also mir gefällt das. Du sitzt doch immer in deiner Ruhe und bist auch klar in deiner Ansprache. Das zeichnet dich auch aus. Aber sag uns ganz kurz, was ist, macht deine Firma genau?
Meine Firma, die Cascool Service Agentur, hat 3 große Tätigkeitsfelder. Im ersten Bereich kümmern wir uns um alles rund um das Thema Internet, also Webseite und Webshops inklusive dem dazugehörigen Design. Das ist der erste große Block. Der zweite große Block ist die IT-Systemadministration, die Netzwerktechnik. Und der dritte große Block ist die Datenschutzberatung. Jetzt sieht man schon, das ist natürlich relativ breit und wir haben in jedem unserer 3 Bereiche natürlich entsprechende Spezialisten, die das abarbeiten, Juristen in der DSGVO-Abteilung, Techniker in der Systemadministration und Webentwickler bzw. Designerinnen im Bereich der Webseiten- und Webshop-Erstellung.
Top, top, top. Also da deckst du ein sehr breites Spektrum ab. Du, muss ich nochmal zurückzukommen, mit 18 Jahren sich selbstständig zu machen, ist auch irgendwo außergewöhnlich. Wie kommt man da drauf? Mit 18 Jahren hat man ganz andere Dinge im Kopf, als wie sich selbstständig zu machen.
Ja, für mich war das eigentlich naheliegend. Ich bin da im Matura-Jahrgang, also mit 17, mich immer schon sehr gerne mit dem Thema Website beschäftigt. Das war natürlich damals ganz anders, als es heute ist. Das muss man jetzt schon dazu sagen. Und habe einfach selber Webseiten gestaltet und gebaut. Und da hat mich ein Bekannter gefragt, ob ich ihm eine Website machen würde. Da habe ich gesagt, ja, mache. Und ich kann mich auch noch erinnern, zu was für einem Betrag. Ich habe damals meine erste Webseite eben im Matura-Jahrgang um 54 Euro verkauft. Und nachdem ich das gemacht habe, hat der Bekannte gesagt, ich kenne noch einen anderen, der bereichert auch was. Und dann habe ich noch irgendwas gemacht. Was das kostet, weiß ich nicht mehr. Und dann hat wieder einer gefragt und dann haben wir gedacht, so, und jetzt war es eigentlich an der Zeit, ein bisschen Geld zu verlangen und das ein bisschen professioneller anzugehen, weil gefallen hat mir das schon immer. Es hat mir gefallen, was zu verkaufen. Und warum habe ich das schon gewusst, dass mir das gefällt? Weil ich schon als 12-Jähriger und als 14-Jähriger Zuckerl und Süßigkeiten verkauft habe an meine Geschwister und an Freunde von meinen Geschwistern. Und habe hier meine ersten Verkaufserfahrungen gesammelt. Und das hat mir damals schon Spaß gemacht. Und eigentlich habe ich dann nur was anderes verkauft.
Wann ist es dann richtig losgegangen, wo du gesagt hast, da habe ich dann richtig gutes Geld verdient und da sind die ersten Mitarbeiter gekommen?
Also gutes Geld habe ich schon als Student verdient, weil keine Fixkosten, kein Büro, Partner, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aber auch noch keine wesentlichen Personalkosten. Und ich habe dann schon noch am ersten gegen Ende des Studiums meine erste Mitarbeiterin angestellt. Und dann ist es schon richtig losgegangen, wo ich sagen würde, dann ist es schon eine echte Firma geworden. Ja, es war natürlich am Anfang vom Studium, war es vielleicht mehr Nebenjob. Gegen Ende des Studiums war das dann schon sehr professionell, wie gesagt, erste angestellte Mitarbeiterin. Und dann ist das Jahr für Jahr einfach mehr geworden.
Also immer sukzessive aufwärts gegangen, dann hat es einmal ein Jahr gegeben, wo es aber dann explodiert ist. Oder war da ja, das ist ja doch, du bist jetzt 38, was mit 18 angefangen hast, dann bist du in deinem 20. Unternehmerjahr, jedes Jahr gleich? Oder hat es einmal ein wahnsinnig gutes Jahr gegeben und dann wieder auch einen Absturz?
War sowas ja, drin? Also es, ich sage jetzt mal, Stechen schon, also wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, Stechen sicher drei Jahre besonders heraus. Das eine ist das Jahr 2015. Da habe ich Mitarbeiter Nummer 3 und 4 sozusagen eingestellt und gleichzeitig das erste Mal ein Unternehmen dazugekauft. Und zwar eine Designagentur, eine kleine. Und wir haben damals 2015 eben 150 Kunden schon betreut. Und der nächste riesengroße Schritt kam dann 2018. 2018 waren wir schon 8 Leute im Unternehmen und 2018 im Mai ist die Datenschutzgrundverordnung ja sozusagen scharf geschalten worden. Wir waren eines der Unternehmen, die sich schon monatelang damit beschäftigt hatten und waren extrem gefragt am Markt. Weil wir eins der wenigen Unternehmen waren in Österreich, das wirklich Expertise hatte in der DSGVO-Beratung. Und das haben wir bis heute auch beibehalten und haben hier ein ganz, ganz spannendes Jahr 2018 erlebt. Und das nächste spannende Jahr war dann schon das Jahr 2019, weil wir im Herbst 2019 eine Werbeagentur dazu gekauft haben. Ich habe damals auch mein Unternehmen, das bis dahin mir alleine gehört hat, um einen Partner erweitert. Also wir führen das Unternehmen jetzt auch gemeinsam und sind dann gewachsen eben auf 14, 15 Personen, unsere aktuelle Größe.
Markus, da sind jetzt ein paar Stichwörter drinnen gewesen, muss ich nachfragen. Und das ist für alle Unternehmer, die das auch hören, wahrscheinlich interessant. Zwei Zukäufe ist, also ich in dieser Größe höre ich das nicht so oft. Warum entscheidet man sich, einen Zukauf zu machen? Und was waren deine wichtigsten Learnings? Oder warum sollte man das tun oder auch nicht tun? Was war so? Also, ich muss mal zugeben, warum sollte man das tun oder nicht tun?
Ja, warum sollte man es tun? Ich glaube, weil es dem eigenen Unternehmen einen riesigen Boost verschafft. Warum habe ich es getan? Aus reinem Zufall.
Ach schon, ja.
2019 kommt im April meine Buchhalterin zu mir und sagt, du Marco, schau, ich habe Inserat gesehen in der Zeitung von der Wirtschaftskammer, da wird eine Werbeagentur verkauft. Und ich habe ihm Spaß gesagt, ja, ich wollte eh schon immer eine Werbeagentur kaufen und habe eine Mitarbeiterin gebeten, sie soll die anschreiben. Und das hat sie gemacht und ich habe das komplett vergessen gehabt und die haben sich dann, ich glaube, 3 Monate später tatsächlich gemeldet. Und dann haben wir das erste Gespräch geführt und die haben mir gedacht, eigentlich klingt das wirklich ganz interessant. Und so kam es dann durch reinen Zufall zu dem Kauf. Allerdings, das Ganze war schon ein bisschen auch getrieben, weil mir klar geworden ist im Jahr 2018, wir müssen uns ein bisschen weiterentwickeln als Unternehmen. Wir müssen unsere Dienstleistungen weiterentwickeln, damit wir wirklich wieder die Top-Qualität anbieten, die ich anbieten möchte. Das ist mein Arbeitsansatz. Und mit dem Zukauf von der Werbeagentur haben wir das Ganze einfach sehr beschleunigt.
Was sind so die Learnings daraus, wenn es das Revue passieren lässt? Weil ein Unternehmen zu kaufen, ist immer so eine Thematik, stimmen die Zahlen, stimmt das, was ich her? Was ist ein Wert des Unternehmens? Was zahle ich dafür? Was kannst du anderen Unternehmen hier mitgeben? Also wenn sie das machen, auf was sollen sie aufpassen?
Also mein persönlich größtes Learning war eigentlich, ich habe ein Unternehmen gekauft, das ich natürlich, ich kannte die Zahlen, ich kannte das Büro, ich kannte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen, aber ich kannte nicht die Unternehmenskultur. Und ich habe das gekauft und dann habe ich also diese Unternehmenskultur kennengelernt und bin mit der Einstellung an die Sache rangegangen. Ich mache das Beste aus beiden Welten, nämlich das Beste aus meiner Unternehmenskultur und das Beste aus der Unternehmenskultur des zugekauften Unternehmens. Und das hat nicht funktioniert. Gar nicht funktioniert.
Alles klar.
Und in Wahrheit, und wenn ich jetzt noch mal ein Unternehmen kaufen würde, das ist etwas, was ich nicht ausschließen möchte. Das ist nicht mein Ziel, aber ich möchte es auch nicht ausschließen. Wenn ich noch einmal ein Unternehmen kaufen würde, würde ich dieses grundsätzlich jetzt in meine eigene Unternehmenskultur einfach integrieren, die Prozesse integrieren, weil ich jetzt nachträglich sagen kann, das Beste habe ich schon.
Sehr gut. Das heißt, wenn du das nochmal machen würdest, vielleicht als Wiederholung, dann hast du deine Prozesse, das ist das Beste und das wird integriert in dein Unternehmen. Genau. Du hast einfach gesprochen, dass du einen Partner dazu bekommen hast und das ist auch immer so spannend, als Unternehmer ist man immer der alleinige Chef und auf einmal teilt man dann. Warum macht man das? Was hat dich dazu bewogen?
Was hat mich dazu bewogen? Das ist relativ einfach, weil ich grundsätzlich ein Teamplayer bin und auch immer schon war und ich mit Teilen überhaupt kein Problem habe und schon gar kein Problem habe ich damit, Arbeit abzugeben. Und wenn man die Verantwortung teilt, ist es auch leichter.
Das heißt, seit wann hast du einen Partner bei dir in der Firma?
Seit 2019.
Seit 2019.
Seit ziemlich genau 4 Jahren jetzt und das ist einfach eine absolut bereichernde Zusammenarbeit. Ich denke, wenn man einen Partner mit an Bord hat, ist es um und auf, dass man sich nicht jemanden sucht, der genau gleich ist wie man selbst, sondern im besten Fall eben ein bisschen anders, weil jeder eine andere Sichtweise mitbringt, jeder andere Qualitäten und andere Stärken hat. Das merken die Kunden, das merken die Mitarbeiter und das ist das um und auf. Und das, wenn man das ordentlich macht, kann man wirklich nur davon profitieren in meinen Augen.
So, und jetzt sind wir bei dem Thema ordentlich machen. Ich bin selber in einer Geschäftspartnerschaft und ich sage immer, wie wenn ich zweimal verheiratet wäre. Weil man hat ein gewisses Asset, das ist die Firma und mein Geschäftspartner ist doch ganz anders wie ich. Und es gibt doch manchmal Themen, wo wir nicht einer Meinung sind oder beziehungsweise auch unterschiedlich handeln. Wie habt ihr das geregelt? Weil ordentlich machen klingt so schön. Aber was ist das Learning, in eine Partnerschaft zu gehen? Gibt es da vorher ein Gespräch, wo ihr so alles aufgeschrieben habt? Habt ihr gesagt, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, entscheide ich. Wie ist das angegangen?
Also ich glaube, ordentlich machen hat 2 Kriterien. Das eine ist die rechtliche Sicht. Wir haben uns damals von einem Notar sehr ausführlich auch beraten lassen, wie wir das Ganze aufsetzen, damit wir beide rechtlich auch abgesichert sind. Man muss auch Themenfelder bedenken, die man im ersten Blick nicht am Schirm hat. Was ist, wenn der Partner stirbt, bei einem Autounfall zum Beispiel? Das kann passieren, das darf nicht das Unternehmen belasten. Was ist, wenn man sich streitet? Diese Möglichkeiten, also streitet, weil zum Beispiel der eine seinen Anteil verkaufen möchte. Ja. Das gehört rechtlich abgesichert, das kann man machen. Und da muss man sich, glaube ich, gut beraten lassen und sollte auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man Themen im Vorfeld offen ansprechen sollte, die einem wichtig sind. Das kann man sich zwischenmenschlich ausmachen, das vertraglich zu regeln, davon halte ich relativ wenig. Ich bringe gerne immer das eine Beispiel. In einem der ersten Gespräche mit meinem Kollegen und Partner, mit Markus Vogt, habe ich gesagt, mir persönlich ist es wichtig, dass ich im Jahr 7 bis 9 Wochen Urlaub machen kann. Das ist für mich wichtig und das möchte ich beibehalten. Es ist mir egal, wie viel Urlaub du machst, aber das möchte ich machen. Das möchte ich mir rausnehmen und das muss für dich in Ordnung sein. Und zwar für ihn vollkommen in Ordnung, weil er sich darauf verlassen konnte, dass ich meine Arbeit trotzdem mache. Und genauso ist es vice versa. Und wir überprüfen nicht, wer wann weg ist. Es ist vollkommen irrelevant. Wir machen beide unseren Job. Da können wir uns drauf verlassen. Aber trotzdem gehört es einfach angesprochen und ausgesprochen.
Das finde ich cool. Aber da sind wir wieder beim Thema. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Learning, dass man, bevor man in eine Partnerschaft geht, einfach klar sagt, was man möchte und was man nicht möchte. Also es ist oft so, in der ersten Euphorie des Zusammenkommens, da traut man sich vielleicht Dinge nicht ansprechen, die unangenehm sind. Aber ich glaube, das ist das Um und Auf, zu sagen, was ist mir wichtig? Und da muss ich auch selber wissen, was mir wichtig ist und da genügend Zeit zu investieren. Was ist, wenn Sie eine Meinungsverschiedenheit habt?
Das Spannende ist, wir haben, würde ich sagen, in den letzten 4 Jahren tatsächlich keine wesentliche Meinungsverschiedenheit gehabt. Man muss jetzt auch zusagen, wir haben gemeinsam maturiert. Mhm. Also wir kennen uns schon seit über 20 Jahren. Das heißt, viele Dinge brauchen nicht einer großartigen Besprechung, weil wir schon wissen, auch wie der andere denkt. Mhm. Das ist sicherlich ein Vorteil. Und grundsätzlich, wir haben natürlich manchmal ein bisschen eine andere Sichtweise auf Themen, sind wir, und das ist jetzt mir persönlich auch immer sehr wichtig gewesen, unabhängig von Gesellschaftsanteilen, immer konsensorientiert. Das heißt, wir diskutieren die Themen und lösen sie, manchmal natürlich auch mit einem Kompromiss, aber so, dass wir anschließend beide zu 100% dahinter stehen können.
Sehr gut. Ein Stichwort war auch noch, du bist ein Teamplayer. Jetzt hast du 14 Mitarbeiter. Was machst du in deinem Unternehmen, um als Team zu agieren, beziehungsweise eine Kultur im Unternehmen zu haben, wo Teamfähigkeit an erster Stelle steht?
Das ist eine spannende Frage und ich bin überzeugt davon, dass das auch ein Erfolgskonzept ist, warum es bei uns gut läuft, warum wir wenig Fluktuation haben, warum wir zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Ich habe mir schon ganz früh die Frage gestellt, also mit ganz früh meine ich schon zu der Zeit, wo ich mit Partnern zusammengearbeitet habe und dann auch schon mit der ersten Mitarbeiterin, möchte ich mich persönlich als Markus Dietrich in den Vordergrund stellen oder möchte ich das Unternehmen in den Vordergrund stellen? Und ich habe von Anfang an entschieden und es auch so gemacht, das Unternehmen in den Vordergrund zu stellen. Und damit präsentiere ich auch meine gesamte Belegschaft. Und ich persönlich kann da ruhig in den Hintergrund treten. Und damit agiere ich als Team, damit vermittle ich den Kunden. Es ist nicht der Markus Dietrich, der sich um euch kümmert, sondern es ist ein Team. Und das erkläre ich auch in jedem Gespräch so.
Gib mir ein paar Beispiele, wie du das in deinem Betrieb umsetzt. Ganz konkrete Beispiele.
Das ist ganz einfach erklärt, wenn man sich jetzt einen Prozess anschaut. Das ist das, was mein Hauptjob ist im Unternehmen, ist die Akquise, der Vertrieb, die Beratung. Und schon beim ersten Gespräch sage ich, ich bin nicht alleine. Ich habe ein Team an meiner Seite. Und mein Team, das sind die Personen, die Sie dann betreuen werden. Das sind die, die am Telefon abheben und den Support machen. Das sind die, die Sie beraten. Das sind die, die Ihnen weiterhelfen. Und das sind die, mit denen Sie zusammensitzen und sich auch neue Sachen überlegen. Ich bin der Kopf, ich berate gerne, ich helfe gern weiter, aber ich bin nicht der, der die größte Fachkenntnis hat im Bereich der Netzwerktechnik, im Bereich des Webshops. Das sind meine Leute, das ist mein Team. Und das ist das, was uns auszeichnet. Und mir ist es immer auch ganz wichtig, dass mein Team den Kundenkontakt hat. Es gibt bei uns niemanden im Unternehmen, der keinen Kundenkontakt hat.
Sehr gut. Na, schön. Also, wenn man es schafft, nicht die wichtigste Person im Team zu sein, dann hat man es, glaube ich, schon geschafft als Chef. Weil natürlich auch ein gewisses Risiko dran hängt, wenn man immer alles selber entscheidet oder alles selber macht. Und da bist du, glaube ich, schon am nächsten Level. Sag mal ganz kurz, du hast gesagt, Sport ist auch noch ein Thema bei dir. Jetzt bist du Leistungssportler. Das ist ja eher was eher man alleine macht. Wie geht das jetzt mit Team aus? Oder gibt es eine Verbindung zwischen Sport und Team?
Das ist ein, Eine sehr berechtigte Frage. Ich muss jetzt ein bisschen richtig stellen. Ich war Leistungssportler, weil jetzt bin ich natürlich keiner mehr. Dazu bin ich jetzt einige Jährchen zu alt. Aber ja, also ich komme vor allem auch aus einer Sportart der Leichtathletik. Das ist definitiv eine Einzelsportart. Trotzdem, wir haben schon damals, wenn ich jetzt zurückschaue, am meisten gefallen haben mir die Erlebnisse, die ich gemeinsam mit anderen hatte. Das waren Staffelwettkämpfe, zum Beispiel 4x400 Meter Staffel. Das war auch die Teamwertung, das gibt es bei österreichischen Meisterschaften, im Zehnkampf zum Beispiel. Und dann gemeinsam mit den Teamkollegen am Stockerl zu stehen, macht einfach viel mehr Freude, als alleine irgendwo am Treppchen zu stehen.
Heißt es auch umgekehrt, ihr feiert in der Firma gemeinsam oder macht sie auch noch was neben dem täglichen Arbeiten? Was gibt's da?
Na sicher macht das was. Und genau das, was wir im Sport hatten, das gemeinsam erleben und feiern, auch von Erfolgen, ist das, was wir jetzt tun. Wir machen vom Sommerfest, vom Weihnachtsfest und so weiter versuchen viel gemein zu machen. Es ist freiwillig, es muss niemand, aber es ist immer eine Einladung, gemeinsam was zu tun. Ja? Und das macht es einfach spannend und das macht Freude.
Was sind deine wichtigsten Learnings gewesen, wenn du das jetzt umlegst vom Sport zum Thema Unternehmertum?
Ich glaube, wir haben da im Sport ein paar wesentliche Kernpunkte, die man braucht, um erfolgreich zu sein. Das eine ist Kreativität. Ich muss mir immer überlegen, wie fordere ich meinen Körper aufs Neue, um das Beste aus mir herauszuholen. Das andere ist Motivation, um harte Trainings zu überstehen, um auch mal weiterzumachen, wenn es weh tut. Eine Leistungsbereitschaft natürlich grundsätzlich und auch ein Einsatz und ein Engagement. Und diese fünf Kernwerte sind schon, die ich ganz, ganz stark transportiere ins Unternehmen. Das ist die Kreativität für neue Lösungen für unsere Kunden. Es ist die Motivation, die ich selber versprühe und die ich auch an alle weitergebe, dass man auch dranbleibt, wenn es mal nicht so rund läuft. Es ist die Leistungsbereitschaft, die ich vermittle, die ich aber auch einfordere. So ehrlich bin ich schon. Das ist etwas, was mir wichtig ist. Feiern ist gut, aber die Leistungsbereitschaft muss schon auch vorhanden sein. Und es ist der Einsatz, den wir für unsere Kunden bringen. Und als IT-Dienstleister nicht nur von Montag bis Freitag, sondern durchaus auch am Wochenende. Und mit dem zusammen und mit diesem Engagement entstehen, glaube ich, wirklich tolle Lösungen. Und das ist das, was die Leute merken, wenn sie mit uns arbeiten und warum wir mehr als 500 Kunden haben, die wir einfach jährlich betreuen.
500 Kunden, puh, das ist schon eine ganze Menge. Jetzt hast du von Werten gesprochen, von Kernwerten. Sind das die Kernwerte für dich oder sind die wirklich Transparenz in der Firma? Also wir bei BNI haben unsere 7 Kernwerte. Ich habe es auf allen Wänden drauf machen lassen, weil am Ende des Tages haben wir lange Zeit keine Kernwerte bei BNI gehabt, obwohl es es gegeben hat. Und dann ist ein neuer Geschäftsführer, CEO gekommen, der hat das Thema in den Vordergrund gestellt. Und das ist ganz witzig, wenn man sich mit Werten beschäftigt, sind Werte eine Entscheidungsgrundlage für alle Entscheidungen, die getroffen werden. Und wenn man sich das bewusst macht, wie einfach es wird, wenn man sich an Werte halten kann, mit denen man was anfangen kann. Du hast gerade 5 Werte genannt, mit denen kann ich auch gut was anfangen. Wissen die alle oder wie hältst du das mit deinen Werten? Oder sind das die Werte der Firma?
So transparent und so groß, wie sie bei BNI angeschrieben sind, bei dir im Büro, das ich ja auch kenne, sind sie bei uns nicht angeschrieben, das muss ich schon sagen. Ich sprühe es aus, es sprüht mein Kollege aus und es wissen auch alle Bescheid. Das ist schon so, dass wir sehr regelmäßig auch darüber reden, was wir uns erwarten, sei es in Einzelgesprächen oder auch in gemeinsamen Besprechungen mit dem gesamten Team, wo wir diese Themen thematisieren.
Alles klar. Du, jetzt bist du seit 20 Jahren selbstständig, jetzt hast du einiges erlebt. Was würdest du nimmer mehr machen? Was sagst du? Das hätte ich mir sparen können. Das liebe Leute, liebe Zuhörer, das braucht es nicht machen. Das habe ich durch.
Ja, das kann ich ganz schnell beantworten. Im Jahr 2019, wie ich die Werbeagentur dazu gekauft habe, habe ich ein Mitarbeitergespräch geführt mit einem damaligen Mitarbeiter. Und er hat damals gesagt, sie haben zu wenig Wassergläser, ein paar Wochen vor dem Mitarbeitergespräch. Und ich habe so neue Wassergläser besorgt für das Büro, weil da hatten wir damals 2 Büros. Und dann hat er beim Mitarbeitergespräch gesagt, die Wassergläser, die ich besorgt habe, die sind schier, die gefallen ihm nicht. Und ich habe mir dann ernsthaft die Zeit genommen, mit ihm darüber zu diskutieren, ob jetzt die Wassergläser schön oder schier sind. Und das würde ich nicht mehr machen.
Alles klar.
Ein Wasserglas ist ein Wasserglas und da rede ich nicht mehr drüber.
Das heißt, nicht ins Detail gehen, wenn es um Befindlichkeiten geht.
Befindlichkeiten sind wichtig, das schon, aber irgendwo hat es eine Grenze. Und es ist nicht meine Aufgabe, dass ich mich als Geschäftsführer darum kümmere, ob das Wasserglas jemandem gefällt oder nicht gefällt. Es muss in Ordnung sein, es muss das Equipment da sein, es muss ein gutes Arbeitsequipment da sein, da braucht man gar nicht drüber reden, das ist meine Aufgabe. Aber ob das Glas jetzt jemand schön findet oder nicht, ist eigentlich irrelevant. Das ist für die Arbeit irrelevant. Das ist für die Qualität unserer Arbeit irrelevant. Das ist nicht mein Thema.
Alles klar. Und wenn du so überlegst, wenn die witzig über das Glas diskutieren, ich weiß gar nicht, welche Gläser wir haben, was würdest du forcieren, wenn du sagst, das habe ich gemacht, eine Zeit lang habe ich nicht mehr gemacht, aber das wäre wichtig, das noch mehr zu tun. Da würde ich noch mehr einen Fokus legen. Hätte ich es früher gewusst, hätte ich es schon viel früher implementiert in meinem Betrieb. Die Software, den Prozess, den Ablauf, das Meeting.
Ja, ich habe sicher für meine Verhältnisse viel zu spät ein Backoffice eingeführt. Das ist etwas, was ich allen, mit denen ich spreche, schon mitgebe, dass die Verwaltung ein ganz wesentlicher Bestandteil ist. Und dass ich das als Geschäftsführer viel zu lange selber gemacht habe. Ich habe ein Backoffice aufgebaut im Jahr 2019, wo wir 9 Mitarbeiter hatten. Das heißt, ich habe bis 2019 das gesamte Backoffice selber gemacht.
Wow.
Und das hat mich, wie ich dann rückblickend festgestellt habe, auch viel Geld gekostet, weil ich viele Sachen vergessen habe zu verrechnen etc. Und das ist etwas, das gebe ich schon allen mit, die vorhaben, dass sie mehr wollen, außer ein Ein-Personen-Unternehmen zu bleiben, hat auch seine Vorteile, aber die mehr wollen, dass man rechtzeitig beginnt, der Backoffice aufzubauen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Tipp. Wie oft stelle ich das fest bei Unternehmen, die so in der Größe sind und wahnsinnige Außenstände haben oder beziehungsweise auf Dinge einfach vergessen, weil sie es nicht mehr im Blick haben, weil so viele Aufgaben da sind. Und ich sage immer, jeder Betrieb braucht Geld, Cashflow, um einfach zu überleben. Und wenn ich keine Rechnungen schreibe oder wenn ich nicht einmahne oder wenn ich Dinge vergesse, weil es zu viel ist, das ist echt eine große Geschichte. Danke sehr, Markus, für diesen Tipp. Backoffice heißt Buchhaltung, Rechnung schreiben. Was ist da alles dabei?
Bei uns ist das ein sehr breites Feld. Macht es auch spannend und es ist auch gut so. Es geht von der Buchhaltung, also Rechnungswesen, es geht über alle Personalthemen, die da mit hineinfallen, die Zusammenarbeit mit der Steuerberatungskanzlei. Es ist bei uns natürlich als IT-Dienstleister auch ganz stark das Bestellwesen, weil wir doch sehr, sehr viel haben an Lizenzen auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite an Hardware, die bestellt gehört, die weiterverrechnet gehört. Die Unterstützung von unseren Außendienstmitarbeitern, die dann vor Ort beim Kunden sind und schnell was brauchen, das Organisieren von Botendiensten, dass Hardware-Ersatzteile innerhalb von wenigen Minuten beim Kunden sind. All das gehört bei uns zum Backoffice dazu. Es ist jetzt vielleicht besser benannt das Innenministerium und nicht das Backoffice.
Das Innenministerium, so ist es genannt derzeit, oder was?
Naja, so könnte man es schon nennen, weil es eine ganz wesentliche Rolle spielt und Backoffice klingt manchmal ein bisschen gering oder nicht sehr wertschätzend. Es ist aber ganz ein zentraler Bestandteil.
Wir setzen es in den Anker. Liebe Zuhörer, wenn ihr noch kein Backoffice habt und ihr habt viele offene Rechnungen oder viele Rechnungen, die nicht geschrieben sind oder Angebote, die nicht rausgehen, richtet euch kein Backoffice ein, richtet euch ein Innenministerium ein. Das Wort wird es nie vergessen. Gefällt mir gut, die Analogie. Du hast noch gesagt, dass für dich Partner in deinem Geschäftsleben wichtig sind. Partner, nehme ich an, Geschäftspartner, mit denen du gemeinsam was erledigst. Was ist da für eine Erfolgsgeschichte, die du hier uns erzählen kannst?
Ich denke, dass in einer Partnerschaft das Wesentliche ist, dass man, sei es jetzt intern, wie es bei mir im Unternehmen ist, aber eben auch mit externen Partnern, dass man sich vertrauen kann, dass die Qualitätsansprüche dieselben sind, dass man letztlich auch die gleiche Sprache spricht. Und ich habe natürlich aufgrund meiner 20-jährigen Tätigkeit schon sehr, sehr viele Partner mit an Bord gehabt, aber Ich freue mich schon sehr und das ist für mich ein extremer Mehrwert von BNI auch gewesen, den ich immer sehr geschätzt habe und auch nach wie vor natürlich schätze, dass ich über das BNI-Netzwerk viele Partner kennengelernt habe, mit denen wir jetzt laufend zusammenarbeiten, weil wir das gleiche Verständnis haben von Qualität, weil wir das gleiche Verständnis haben im Umgang mit den Kunden. Die sind nicht nur im eigenen Chapter zu finden, sondern natürlich auch in anderen Chaptern. Und das macht es schon sehr großartig und macht viel Freude in der Zusammenarbeit.
Markus, verrat mir eine Geschichte, wo du sagst, den Partner, kannst du auch gerne beim Namen nennen, was du dann willst. Ich meine, die Partnerschaft hätte man nie erwartet und die ist cool. Und da gibt's was zum Erzählen drüber.
Ja, das ist jetzt immer die Frage, wen nimmt man, damit niemand angefressen ist, aber ich möchte vielleicht stellvertretend drei Partner nennen. Das ist mir schon ein Anliegen, weil sie alle drei was ganz anderes machen. Es ist auf der einen Seite der Nikola Stefanovic von Steffi Elektrotechnik. Es ist auf der anderen Seite der René 100 Pfund, Businessfotograf. Ja. Und es ist der Thomas Abendroth von Medlange, Architekt.
Witzig,
doch Architekt, sehr verschieden
Architekt
und für uns sehr wichtig.
IT-Firma, wie geht sich das aus?
Genau, das ist das
Spannende. Oder Fotograf und IT-Firma, ja, so ein Thema. Wie geht sich das aus?
Richtig. Wie kommen wir dazu? Wir machen ganz, ganz viel im ärztlichen Bereich. Also wir starten Ordinationen mit Hardware aus. Wir bauen Webseiten für Ärztinnen und Ärzte. Und der Thomas ist für uns ein toller Kooperationspartner. Der macht großartige Ordinationen. Wir machen großartige IT. Der René macht großartige Fotos für die Webseite und der Nikola mit seinem Elektrotechnikunternehmen macht großartige Elektrik und wir können einfach einen tollen Mehrwert bieten und das macht schon was her, wenn man dann nachher zur Eröffnung von einem Primärversorgungszentrum geht und weiß, wer da mitgetan hat. Das macht richtig Freude.
Das ist cool. Schön, dass du so sagst. Also, hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass Fotograf und Architekt und Elektroinstallationsunternehmen, das ist ja irgendwo auch, wenn du sagst, du musst was verkabeln, aber am Ende des Tages einen guten Partner zu haben, auf den man sich verlassen kann. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil, wie du zusammenarbeitest, sich verlassen zu, auf ihn verlassen können, oder?
Richtig. Also dieses, dass ich mich auf jemanden verlassen kann, das ist mir nicht nur in der Partnerschaft wichtig. Das ist mir genauso bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtig. Auch da geht es darum, weil ich bin niemand, der Erste im Büro ist und der Letzte ist, der nach Hause geht. Das kann ich bei einem, ich sage jetzt mal, fast 7 Tage die Woche Betrieb, den wir haben, kann ich das nicht leisten und will ich auch nicht leisten. Und auch da muss ich mich darauf verlassen können, dass meine Leute die Kundenanfragen zeitgerecht und in der Qualität, wie ich es mir vorstelle, umsetzen.
Cool. Du, wenn wir dich jetzt gerade haben, ich meine, ich bin ja ganz offen, das wissen ja viele, ein Computer-Nackerbanscherl. Also für alle, die nicht wissen, was ein Nackerbanscherl ist, das ist ein nackter Mensch, ein kleiner nackter Mensch und ich kenne mich da wirklich wenig aus. Und jetzt passiert eines gerade in der ganzen IT-Geschichte, KI ist seit 6 Monaten in aller Munde. Sag uns ein paar deiner Weisheiten. Was sagst du, wie wird uns das verändern? Oder ist es jetzt nur ein Hype, der gerade ist?
Ein Hype ist es sicher nicht, ganz definitiv. Ich glaube, es gibt eine spannende rechtliche Komponente. Da wird man sehen, in welchen Weg Europa einschlägt. Wird die KI reglementiert oder nicht? Das gilt es einmal abzuwarten. Was passiert da? Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ich bin niemand, der sich vor der KI fürchtet. Wir verwenden sie jetzt teilweise schon als Unterstützung. Man kann großartige Dinge damit machen. Es ist oftmals eine großartige Erleichterung. Und ich glaube auch nicht, dass uns das Arbeit wegnehmen wird. Ja, also ich bin dem ganz positiv und offen gegenüber und denke, man muss es beobachten, man muss es im Blick behalten, man muss schauen, wo kann man es für sich nützen. Und auf der anderen Seite schon auch ein bisschen die rechtlichen Entwicklungen im Auge behalten.
Jetzt gibst du mir einen Rat, weil ich bin ein Computer-Nackerbanscherl und ich muss mich auch damit beschäftigen, weil das wird nicht, also ich bin davon überzeugt, es wird nicht mehr weggehen, sondern es wird uns einfach in den nächsten, es ist einfach ein Thema, das ist fix da, so wie das Internet nicht mehr weggehen wird und online nicht mehr weggehen wird. Was ist so ein erster Schritt? Was ist so ein Zugang? Wo soll ich mit dem Thema anfangen? Weil Bücher lesen brauche ich dann immer mehr dazu. Was würdest du mir da empfehlen, dass ich sage, ich kriege den Kopf um dieses Thema herum?
Also ich würde, das ist relativ einfach und macht viel Freude. Ich würde mich mit ChatGPT mal beschäftigen Und einfach einmal ausprobieren, was man dort für Antworten bekommt. Dort Fragen stellen. Der ChatGPT eine Frage stellen.
Das
egal
ich,
welche. Es
das
macht richtig
ich,
Spaß.
Das werde ich gleich machen, werde ich gleich ausprobieren. Danke für diesen Tipp. Du lieber Markus, wir sind fast am Ende angelangt. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, weil wir auch ein Netzwerk betreiben und die Frage stelle ich auch jedem Teilnehmer oder jedem Gast bei uns im Podcast. Was ist nur eine ideale Empfehlung für dich? Und je konkreter du bist, desto besser ist es. Es hören doch einige Leute zu. Was ist so eine ideale Empfehlung, Kontaktwunsch oder wie können Leute dir weiterhelfen?
Mein Suchwunsch ist letztlich jedes Unternehmen und vor allem natürlich Ordinationen, die in ihre IT investieren wollen oder die mit ihrem aktuellen IT-Dienstleister unzufrieden sind.
Das heißt, jeder Teilnehmer kennt irgendwo einen Arzt, oder?
Ganz sicher sogar.
Perfekt. Wie erkenne ich, dass der Arzt eine schlechte IT hat oder eine IT hat, die schlecht ist, vielleicht das falsche Ausdruck, sagen, der muss echt was tun?
Also wenn ich in eine Ordination gehe und mir online keinen Termin ausmachen kann, dann weiß ich ja mal, da gibt es großartige Möglichkeiten, was zu verbessern. Wenn ich in eine Ordination gehe und ausgedruckte Zettel in die Hand bekomme, dann weiß ich, da kann ich was verbessern.
Und das ist ja auch ein Vorteil für den Arzt, wo sich wahrscheinlich Kosten und Zeit spart. Das heißt, liebe Zuhörer, wenn ihr zu einem Arzt geht, wo ihr noch Handzettel bekommt, wo man nicht online was ausmachen kann, dann würde sich der Markus über diese Empfehlung freuen. Wichtig ist eine BNI-Empfehlung, heißt, der Anruf wird erwartet. Fragt ganz einfach den Arzt, ob er sich mit dem Markus Dietrich in Verbindung setzen würde. Er würde nämlich seinen ganzen Anmeldeprozess vereinfachen und es würde ihm einfach wahnsinnig viel Zeit und Geld sparen. Kann man das so sagen, Markus?
Das kann man schon so sagen, natürlich.
Perfekt, also das wäre eine ideale Empfehlung für Markus. Jeder Arzt, der noch keine Online-Terminreservierung hat, wäre ein guter Kontakt für Markus. Markus, ich habe noch einige Fragen am Schluss. Ich weiß nicht, was du in anderen Podcast gehört hast. Da würde ich auch mit dir auch durchgehen, wo du einfach kurz und prägnant darauf antwortest.
Ja, sehr gerne.
Wunderbar. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Und da geht es jetzt gar nicht ums Geschäftsleben allein, sondern einfach nur den Fehler hätte man sparen können.
Einen Fernseher mit der falschen Bohrmaschine aufzuhängen.
Alles klar. Fernseher hängt man nicht auf, den steht man hier. Geld bedeutet für mich?
Gar nichts. Es ist zum Leben notwendig, aber sonst nichts.
Einzigartige Antwort, habe ich noch nie so gekriegt. Dieses Ritual habe ich.
Sehr gerne, sehr früh aufstehen.
Was hast du früh?
Um 5.
Bist du schon wach?
Sehr oft, ja.
Was machst du dann?
Arbeiten.
Das heißt, du bist aber auch um 9 im Bett, oder?
Nein.
Brauchst
aber jetzt sind wir schon bei einer langen Antwort.
Ja, genau, weil es macht mir ja eine neue geregelt worden. Das heißt, du brauchst nicht viel Schlaf dann, oder was?
Kommt vom Leistungssport. Da hat man viel Energie.
Darauf kann ich nicht verzichten.
Auf Sport? Auf Süßigkeiten und auf meine Familie.
Sehr gut. Was machst du derzeit für einen Sport regelmäßig?
Krafttraining und Leichtathletik. Was sonst?
Cool. Die Zukunft in Österreich schaut in 5 Jahren wie aus?
Wenn man sich die aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen anschaut, ist das wirklich eine sehr spannende Frage. Ich hoffe, es geht uns genauso gut wie jetzt.
Sehr gut. Persönlich wachse ich durch?
Jede Herausforderung.
Jungunternehmer sollten als erstes was machen?
Verkaufen gehen.
Stimmt, ohne Verkauf kommt nichts einer. Sehr coole Antwort. Darauf bin ich wirklich stolz.
Auf meine Familie und dass mein Unternehmen so dasteht, wie es jetzt dasteht.
Wie du deinen Fokus verloren hast, wie findest du ihn wieder zurück? Welche Fragen stellst du dir dabei?
Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich habe noch nie meinen Fokus verloren.
Liebe Zuhörer, wenn ihr das jetzt hört und ich empfehle euch den Markus ein bisschen näher kennenzulernen, das ist eine starke Antwort, aber da bewundere ich dafür. Ich bewundere dich dafür, dass du noch nie den Fokus verloren hast. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
Sehr stark bewegt hat mich zuletzt der Krieg in der Ukraine. Auch menschlich sehr stark bewegt, weil ich Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter hatte, die aus der Ukraine kommen und Verwandtschaft dort hatten. Und das sind schon Geschichten, die mich sehr, sehr aufgekratzt haben im letzten Jahr. Und immer noch aufkratzen natürlich.
Kann ich nachvollziehen. Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
Ganz aktuell, Leadership ohne Blabla.
Sehr gut. Dein größtes Vorbild ist oder war?
Vorbild sind für mich all jene, die zufrieden mit sich selbst sind.
Meine nächsten Ziele sind?
So zufrieden bleiben, wie ich es aktuell bin.
Erfolg ist?
Sachen gut zu machen und Kunden zufriedenzustellen damit.
Sehr gut.
Weil nur weil es für mich gut ist, heißt es nicht, dass es für den Kunden gut ist. Ja.
Lieber Markus, herzlichen Dank für deine Antworten. Dieser Unterschied, ob ich den Kunden zufriedenstelle oder dich selber zufriedenstelle, das ist unterschiedliche Sichtweisen, gefällt mir gut. Liebe Zuhörer, wenn ihr das, was ihr heute gehört habt, euch gefallen hat, dann bitte gebt uns eine gute Bewertung ab. Wenn ihr einen Arzt kennt, der noch keine Online-Anmeldung hat, freut sich der Markus über eine Empfehlung. Fragt den Arzt, ob sich der Markus bei euch melden darf. In den Shownotes findet ihr in Markus seine Kontaktdaten. Immer noch zwei Themen aufgeschrieben hätte auch. Das Backoffice als Innenministerium, das gefällt mir sehr gut. Und man locht drüber jetzt. Nur am Ende des Tages, wenn keine Rechnungen rausgehen und keine Rechnungen bezahlt werden, dann geht das Unternehmen nicht weiter, wenn das im Hintergrund nicht organisiert wird. Und das zweite Thema, glaube ich, ganz zu kommunizieren, welche Werte man selber, was selber für einen wichtig sind. Wenn ihr das nicht klar habt, würde ich euch empfehlen, das umzusetzen. Markus, es war eine schöne Zeit mit dir, waren echt coole Nuggets auch dabei. Herzlichen Dank für deine Zeit. Die letzten Worte gehören dir.
Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche allen, dass sie so viel Freude im Unternehmertum haben, wie ich es habe. Das ist eine großartige Zeit einfach.
Herzlichen Dank. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören. Sollte das, was ihr heute gehört habt, euch nicht gefallen haben, es gibt die Chance beim nächsten Podcast, dass euch der gefällt. Hört euch den wieder an. Herzlichen Dank. Ciao, ciao.
Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de/Unternehmerfrühstück.